Und das Ganze wollen wir jetzt an einem Beispiel schon mal deutlich machen, wie das funktioniert. Wir haben hier das Problem Eta, ne, und wir lesen jetzt hier eine ganze Zahl x ein und möchten wissen, ob die in der nachfolgenden Zahlenfolge des x vorkommt oder nicht. Ja, und da sehen Sie das Programm irgendwie in Pascal-artiger Notation. Also wir lesen einfach ein und solange noch EOF, also solange noch Daten irgendwie folgen, lesen wir die ein und vergleichen mit der Zahl x und brechen die Schleife dann ab, wenn wir das x gefunden haben. Ja, und ansonsten brechen wir sie ab, wenn wir gar kein x gefunden haben, dann haben wir halt hinten, müssen wir alle Zahlen einmal durchsehen. Und was müssen wir jetzt tun? Wir müssen erstmal eine Zeit zuordnen den einzelnen Anweisungen, die da auftauchen in dem Programm. Ja, also dieses Read meinetwegen soll irgendwie eine Zeit C benötigen und Ende ergibt sich aus False, eine Zeit C Strich und so weiter. Und jede dieser Anweisungen hier hat also jetzt eine eigene Zeit, ja, mit irgendwie eine eigene Zeitkonstante. Schritte, Sekunden, was immer, stellen sich irgendwas vor. Und dann müssen wir eine Längenfunktion definieren. Na, die sieht hier relativ einfach aus. Also wir lesen eine Zahl x ein und in der Folge dann weitere Zahlen x1 bis xn. Und da ist natürlich klar, wie groß die Zahlen sind, spielt überhaupt keine Rolle hier jetzt. Ja, das heißt, die Anzahl der Zeichen, der Ziffern, sozusagen, die sind irrelevant, sind ungeeignet, als Längenfunktion zu dienen. Aber als Länge ist geeignet, eben die Anzahl der Zahlen, die insgesamt vorkommt, zu verwenden. Na, und deswegen haben wir hier als Längenfunktion definiert n plus 1. Ne? Die Länge besteht also aus den n Zahlen, die eingegeben werden, und der Zahl x, die gesucht wird. Also ist die Länge dieser Zahlenfolge n plus 1. So, und jetzt kann ich hier in mein Programm wieder reinschauen. Na, und dann nehme ich an, ich habe hier eine Eingabe der Länge 1. Ja, und was kommt dann raus? TP von 1 muss ich dann berechnen. Und da müssen wir gucken, was passiert denn, wenn ich eine Eingabe der Länge 1 habe. Ja, dann besteht also praktisch die Eingabe nur aus dem einzelnen x und es folgt keine weitere Zahl da. Und jetzt können wir nachgucken, welche Anweisungen werden durchgeführt. Ne, TP von 1, da wird erstmal Read von x gemacht. Ja, so, also C wird da aufgesammelt. Na, so, und dann wird Ende ergibt sich aus False gemacht und dann wird da das C' aufgesammelt und dann wird da in diese Schleife reingeguckt und dann wird gesehen, ah, da ist schon EOF, es kommt gar keine Zahlenfolge mehr. Auf jeden Fall wird C2' dann noch mit aufgesammelt. In die Schleife gehen wir gar nicht rein und dann machen wir unten schon gleich die Abfrage und da kommt natürlich raus, Zahl ist nicht vorhanden, weil ich gar keine Zahlenfolge hatte. Ja, dann wird C2' dann noch aufgesammelt. So, und jetzt habe ich da oben meine Laufzeit stehen, ne? C plus C' plus C2' plus C4', ne? Ja, sehr erhellend irgendwie, ne? Also wenn man da nur Konstanten für hat. Also ist irgendwie noch nicht sonderlich nahrhaft. Jetzt gucken wir nochmal die Länge 2 an. Da müssen wir TP von 2 berechnen. TP von 2, da wird wieder gemacht Read von X, ist Zeit C. Ende ergibt sich aus False, Zeit C'. Ne? Einmal in die Schleife rein, Zeit C2'. So, und jetzt gehen wir da rein in die Schleife. Ne? Länge 2 bedeutet jetzt, ich habe mein x und ich habe eine weitere Zahl und suche sozusagen mein x in dieser nur aus einer weiteren Zahl bestehenden Zahlenfolge. Read von y, geguckt, c. Ne? Dasselbe, read macht ja c. Grundsätzlich, also haben wir da noch wieder ein c. Ende ergibt sich aus x gleich y. Ne? Das war c3', kommt also c3' dazu. Dann gehe ich da oben wieder hin. Ja, mach nochmal wieder einen Vergleich da oben und hier sehe ich jetzt, kommt keine Zahl mehr, aber da habe ich dann meinen C2'. So, und dann gehe ich unten hin und mache dort nochmal die Abfrage, habe ich denn meine Zahl jetzt da gefunden? War das X gleich dem Y zufällig? Dann kommt da nochmal dieses C4' dazu. Ja, so haben Sie also jetzt wieder eine Laufzeit und jetzt können Sie das Ganze für Länge 3 nochmal machen. Na, dann kriegen Sie raus, da brauchen Sie ganz verschiedene Laufzeiten, nämlich es kann jetzt sein, dass x die erste der beiden Zahlen ist. Also Sie geben jetzt x ein und dann noch zwei weitere Zahlen und suchen x unter diesen beiden weiteren Zahlen. Wenn die gleich die erste ist, dann kommt nämlich raus 2c plus c' und so weiter. Wenn x die zweite ist, dann müssen Sie noch einmal die Schleife mehr durchlaufen, dann müssen Sie die zweite Zahl dann auch noch einlesen. Dann haben Sie 3c plus c' und so weiter. So, und jetzt ist klar, was ist die Laufzeit im schlimmsten Fall? TP von 3, das ist die schlimmste Möglichkeit, die unter diesen beiden Laufzeiten vorkommt. Ja. Beide Möglichkeiten sind gegeben. Wenn Sie Beide Möglichkeiten können entstehen, wenn Sie Eingaben der Länge 3 machen, nämlich eine Eingabe, die aussieht x, x und dann irgendeine Zahl oder x, y und dann x oder x, y, y Strich und gar kein x. Ja, also x kommt vor, x kommt als erstes vor, als zweites vor oder gar nicht vor. Solche Situationen haben Sie. Und in diesem Fall können Sie praktisch im schlimmsten Fall da unten folgende Laufzeit annehmen, ne, die ich da abgebildet habe. So, dann kann ich also sagen, die Laufzeit des Algorithmus für Eingaben der Länge 3 ist die schlimmste Laufzeit, die vorkommen kann. Und das ist diese 3c plus c' und so weiter. So, und allgemein für Längen der Länge n größer gleich 2, ne, kann ich sagen, also wenn mein x an der ersten Stelle vorkommt, dann kommt immer die Laufzeit raus. Wenn mein x schon an der zweiten Stelle vorkommt, bei der nachfolgenden Eingabe kommt immer das raus und an der dritten Stelle kommt immer das raus. Und wenn es an letzter Stelle oder gar nicht vorkommt, dann kommt immer n mal c plus c Strich, weil da muss ich n mal durch meine Schleife durchlaufen und ganz zum Schluss sehe ich dann, Mensch, die Zahl war doch nicht drin und dann terminiert mein Algorithmus und dann habe ich gerade so viel Zeit verbraucht, n mal c plus und so weiter. Also der schlimmste Fall ist dann natürlich das Maximum aller dieser Zeiten für Eingaben der Länge n größer gleich 2. Und das ist der Fall, wo x an letzter Stelle oder gar nicht vorkommt. Ja, und das ist tp von n gleich n mal c plus und so weiter plus c4 Strich. Ja, das ist also meine Laufzeit für den Algorithmus für eine beliebige Eingabe n, der Länge n. Der Speicherbedarf ist immer konstant, sp von n gleich 3. Ja, da kann man nachgucken, wie viel Speicher brauche ich eigentlich. Na, ich brauche gerade nur diese paar Variablen, die ich da noch habe, und das sind genau 3 Stück. So, was ist jetzt handlich an dem Ganzen? Na, die ganzen Konstanten C. Na, also eine Laufzeit, die Ihnen was über diese Konstanten da, na, wenn Sie jetzt große Programme haben, ganz viele verschiedene Anweisungen, na, jedes Mal haben Sie eine neue Konstante irgendwie, und dann haben Sie ganz viele Konstanten, die da mit eine Rolle spielen. Das heißt, das Ganze wird irgendwie für größere Programme praktisch unleserlich. Ja? Und da müssen wir jetzt eine Möglichkeit finden, diese Konstanten irgendwie sozusagen wegzubügeln. Und machen wir unseren weiteren Abstraktionsschritt. Wir gehen nämlich jetzt zum Einheitskostenrechnermodell über. Und das Einheitskostenrechnermodell ist ein fiktives Modell, was einem realen Rechner irgendwie nachgebildet ist. Und dieses Einheitskostenmodell, das kann jetzt grundsätzlich jede Operation in konstanter Zeit ausführen. Gewisse Grundoperationen in konstanter Zeit ausführen. Da sagen Sie nicht mehr, also Read ist ein bisschen aufwendiger, kostet 2 Millisekunden, na, und irgendwie eine Addition mit großen Zahlen irgendwie kostet 3 Millisekunden oder was weiß ich, sondern Sie sagen, also alles kostet eine Einheit, ja, an Elementaroperationen. Und das ist dieses Einheitskostenrechnermodell. Na, das ist praktisch ein genormter Rechner, na, so wie das Einheitsauto, na, mit dem man praktisch beim den DIN-Verbrauch misst und dann im Werk misst und dann angibt eben, also ein Golf braucht so und so viel, hat so und so viel DIN-Verbrauch. Na, das haben wir mit diesem Golf unter folgenden Bedingungen getestet. Das ist also praktisch ein Einheitsgolf. Ja, und hier haben wir einen Einheitsrechner, ein Einheitskostenrechnermodell, ein genormter Rechner, auf dem Laufzeit und Speicherbedarf aller Programme ermittelt werden. Ja, und wenn Sie jetzt ein Programm geschrieben haben, dann nehmen Sie sich diesen Einheitskostenrechner und lassen Ihr Programm da laufen. Ja, der Einheitskostenrechner ist aber nur ein Denkmodell. Sie lassen also im Gedanken Ihr Programm auf diesem Einheitskostenrechner laufen und messen dann die Zeit, die das Programm da benötigt. Und dann gehen Sie mit dieser Zeit an die Öffentlichkeit und sagen sozusagen, mein Programm ist so und so schnell. Ja, die Nebenbedingungen sind also je Elementaroperation haben Sie eine Zeiteinheit, unabhängig von der Größe der Operanden, und je elementarem Datum eine Speicherzelle, unabhängig von der Größe der Daten. Ja, also eine Realzahl, eine Integerzahl, eine Konstante, alles braucht eine einzige Speicherzelle. Ja, und dann sehen Sie schon, das ist nicht ganz so realistisch, ne, denn wenn Sie große Realzahlen haben, das wissen Sie vielleicht, dann brauchen Sie 4 Bytes oder 8 Bytes oder 16 Bytes oder sowas vielleicht. Ne, und Integer-Werte, da können Sie sagen, Long-Integer manchmal oder Short-Integer, haben Sie 1 Byte, 2 Bytes. Solche Sachen haben Sie beim realen Rechner. Davon abstrahieren wir in dem Einheitskostenrechner. Der kann eben jedes Datum in einer Speicherzelle unterbringen. Ja. Und bei der da kann man sich noch klar machen, das geht irgendwie, ne? Das ist vielleicht eine vernünftige Annahme. Ein bisschen schwieriger ist eben schon die Frage, ob man überhaupt sagen darf, dass jede Elementaroperation eine Zeiteinheit benötigt. Na, ist das irgendwie sinnvoll? Kann man sagen, also Addition von kleinen Zahlen, großen Zahlen, von Millionen gewissermaßen, ne, benötigt immer die gleiche Zeiteinheit. Division benötigt die gleiche Zeiteinheit wie Addition. Ne, das ist eben auch so eine Frage, ob man das darf. Und das darf man manchmal, in den meisten Fällen darf man das, aber nicht in allen. Also das darf man immer dann, wenn man natürlich zum Beispiel nicht Rechenoperationen mit ihrer Laufzeit analysieren will. Ne? Wenn ich analysieren will, wie viel Multiplikation benötigt an Laufzeit, ne, dann kann ich nicht sagen 1, ne, weil mein Einheitskostenrechner die Multiplikation in Laufzeit 1 abwickelt, grundsätzlich für alle Zahlen. Sondern muss ich ein bisschen in die Details schauen, dann kann ich dieses Einheitskostenmodell nicht mehr verwenden. Dann muss ich mir ein anderes Rechnermodell suchen, nämlich ein sogenanntes logarithmisches Kostenmodell, wo also die Kosten nochmal feiner aufziseliert werden. Ja? Aber in der Regel darf ich das Einheitskostenmodell verwenden, wenn meine Operanden nicht beliebig groß werden können. Ja? Und bei der Multiplikation können sie das gerade. Da ist also sozusagen die Ausgabe, oder denken Sie nochmal an Exponentiation, ne? Dann machen Sie eine kleine Eingabe, ne? Und Sie sagen, ich exponentiere jetzt und das braucht ja im Wesentlichen fast konstante Zeit, ne? Und dann kriegen Sie eine riesengroße Zahl raus, ja? Da sehen Sie schon, das ist irgendwie ein Missverhältnis. Das heißt, wenn Ihre Eingaben ungefähr in der Größenordnung der Länge der Eingabe sich bewegen, also meist so einen konstanten Faktor entfernt, ja, dann dürfen Sie einfach annehmen, alle meine Operationen gehen in konstanter Zeit. Was bedeutet das zum Beispiel beim Sortieren? Beim Sortieren haben Sie N-Zahlen und egal wie groß Ihre Einzelzahlen sind, die Vergleiche zum Beispiel, die Sie da durchführen, da dürfen Sie annehmen, die gehen in konstanter Zeit. Na, warum? Weil die Operanden linear abhängig, die Länge der Operanden linear abhängig ist von der Länge n Ihrer Zahlen. Na, wenn Sie n-Zahlen sortieren, ja, dann haben Sie da irgendwelche Millionen, Milliarden irgendwie an Zahlen, die Sie da sortieren wollen, sozusagen. Jede Zahl kann eine Million sein, meinetwegen eine relativ große Zahl oder meinetwegen auch 10 hoch 10, noch viel größere Zahl. Ja, und dann dürfen Sie aber trotzdem annehmen, der Vergleich geht in konstanter Zeit. Ja, weil praktisch Zwischenrechnungen beim Sortieren keine Rolle spielen und auftretende Operanden nicht beliebig groß werden. Gut, also insofern die einzige Ausnahme sind eigentlich so arithmetische Algorithmen, ne? Also immer da, wo man wirklich in die Operationen richtig reinguckt, von denen man angenommen hat, die gehen in konstanter Zeit, nehmen nur eine Zeiteinheit in Anspruch, ne? Da muss man dann genauer reingucken und da verwendet man das logarithmische Kostenmodell und geht dann tatsächlich auf eine Längenfunktion über, die denn logarithmisch ist. Ja, das habe ich hier nochmal kurz angedeutet. Also wenn man die Multiplikation sich anschaut, dann muss man eben die Länge der beiden Operanden mit berücksichtigen und dann geht sozusagen als Längenfunktion in die Kostenberechnung ein, die Länge dieser einzelnen Operanden, ne, in der Form als Bits jetzt betrachtet, 2 Logarithmus von n plus 1. Ja, und wenn Sie 2 Operanden haben, dann eben entsprechend in der Zahl da unten. So, und wenn eine Elementaroperation eine Zeiteinheit benötigt, ne, dann sehen Sie schon, wenn Sie dieses Kostenmaß haben, dass Sie sozusagen ein lineares Verhalten haben. Also wenn die Länge mit diesem Logarithmus eingeht und Multiplikation braucht eine Zeiteinheit und Sie vergrößern jetzt die beiden Operanden, die jetzt logarithmisch in ihrer Länge da eingehen, ne, dann vergrößert sich automatisch auch die Multiplikation. Ja, also bei solchen Dingen muss man dann aufpassen. Gut, also wir haben in der Folge fast nur das Einheitskostenmodell, außer im nächsten Kapitel, wo wir nochmal auf arithmetische Algorithmen dann gesondert eingehen, insbesondere auch auf die Multiplikation, die wir versuchen, dann ein bisschen schneller zu kriegen. Ansonsten haben wir praktisch immer nur das Einheitskostenmodell. Und was bedeutet das jetzt für unseren Fall der Suche nach einer Zahl in einer Zahlenfolge? Das heißt, wir können einfach die Konstanten C, C', C3' und wie sie alle hießen, einfach gleich einsetzen. Ne? Und einige wenige Konstanten, das waren C2' und C4', die können wir gleich zwei setzen. Das lag daran, dass ich, na, das war diese bei der Wildschleife, hatten wir eine Abfrage, x, also Ende erreicht oder x gleich y. Na, da waren Vergleich, sozusagen zwei Vergleiche waren gekoppelt und da muss ich dann an der Stelle eben diese beiden Vergleiche getrennt zählen und habe da sozusagen in der Wahlbedingung die zwei stehen, weil da zwei Operationen verwurstet worden sind. Und wenn ich das mache, dann kommt eine schöne Laufzeit im schlimmsten Fall heraus, nämlich die ist dann 4n plus 2. Das heißt, jede Elementaroperation benötigt eine Zeiteinheit. Ich brauche zum Bearbeiten einer Zahlenfolge aus n Elementen 4n plus 2 elementare Operationen. Ja, im schlimmsten Fall. Gut, das ist sozusagen der Abstraktionsschritt Nummer 3, Einheitskostenmodell. Und jetzt können wir noch einen vierten Abstraktionsschritt durchziehen. Und zwar folgenden. Wir versuchen jetzt von solch einer Laufzeitfunktion wie da unten 4n plus 2 noch weiter zu abstrahieren. Und uns interessieren jetzt gar nicht mehr die Faktoren, die da irgendwo eine Rolle spielen, die Konstanten, die irgendwo da eine Rolle spielen bei dieser Laufzeitfunktion, sondern uns interessiert nur noch der qualitative Verlauf. Und der qualitative Verlauf, der ist jetzt bei dieser Funktion natürlich durch die Information lineare Funktion hinreichend bestimmt. Ja. Also qualitativer Verlauf sagt etwas darüber aus, Sie vergrößern den Schwierigkeitsgrad Ihres Problems. In welchem qualitativen Verhältnis vergrößert sich die Laufzeit meines Algorithmus? Und dieses hier, TP von n, ist eine lineare Funktion. Das heißt, wir können sagen, wenn wir unser Problem verdoppeln, unsere Problemschwierigkeit verdoppeln, dann verdoppelt sich auch ungefähr die Laufzeit. Ja, das ist die Aussage, die wir von einer qualitativen Aussage erwarten im Vergleich zu einer quantitativen, bei der wir die genaue Zahl der Schritte bekommen. Ja, die interessiert uns gar nicht, uns interessiert nur der qualitative Verlauf. Hier ist nochmal was zur Motivation. Sie können nämlich, wenn Sie den qualitativen Verlauf betrachten, auch Algorithmen viel besser vergleichen. Ja, hier habe ich zum Beispiel 4 Algorithmen mal geschrieben für ein Problem ABCD. Ja, der eine Algorithmus, der arbeitet in 100n plus 30. Na, der zweite in 100n mal log n, der dritte in 10n Quadrat und der vierte in 2 hoch n. So, welchen soll ich jetzt nehmen? Ja, und da kann man schon sehen, das ist ganz komisch, ne, der da unten, der Algorithmus D, ne, der sieht zwar ziemlich wüst aus, der braucht ja wahnsinnig viel Zeit, aber trotzdem, wenn Sie den Algorithmus für Problemgrößen zwischen 2 und 9 verwenden, ne, dann ist der sogar der schnellste von allen. Ja, das ist komisch. Ja, und der für n gleich 10, ne, dann nehmen Sie gerade diesen. Da ist der gerade der schnellste. Ja, das heißt, Sie müssten praktisch Ihre 4 Algorithmen irgendwie bündeln zu einem neuen Algorithmus, der immer guckt vorher, ne, wie ist denn mein N, und dann wählt er den aus oder den aus. Ja. Oder hier, der ist der schnellste für alle Zahlen größer 10. Ja, und dieses B ist nie der schnellste. Da können Sie, der hilft Ihnen gar nicht, obwohl der ja eigentlich ganz manierlich aussieht. N log N, ne, ist ja eigentlich nicht schlechter als N Quadrat und viel, viel besser als 2 hoch n, ne? Also trotzdem ist der nie der Beste. Ja, und das liegt daran, dass wir natürlich hier Algorithmen haben, wo diese Konstanten drin verborgen sind und die bringen sozusagen dieses Gefüge, linear ist besser als quadratisch, quadratisch ist besser als exponentiell, bringen das Gefüge irgendwie aus dem Ruder, ne? Man muss dann immer im Detail reinschauen. Was uns eigentlich interessiert, ist nur Folgendes. Wir suchen den besten Algorithmus, der für fast alle Eingaben der beste ist. Das reicht uns als Information. Das heißt, wenn ein Algorithmus für irgendein Stückchen Intervall irgendwie aus seiner Eingabemenge gut ist, dann interessiert uns das gar nicht. Uns interessieren die Algorithmen, die bis auf endlich viele Ausnahmen die besten sind. So, und das ist zwangsläufig dieser Algorithmus A da oben, denn der ist ab n größer 10 immer der beste. Für alle Zahlen darunter gibt es Ausnahmen, aber ab n größer 10 ist der immer der beste und schlecht aller anderen. Und deswegen wählen wir als Algorithmus eben eigentlich grundsätzlich den Algorithmus A. Ja? Das würden wir so machen. So, und um diese Aussage irgendwie in den Griff zu kriegen, ne, sozusagen nicht punktuell irgendwo Algorithmen vergleichen zu müssen, sondern zu sagen, also im Großen und Ganzen ist der Algorithmus A der beste, da brauchen wir eine Definition, einen Begriff, der von diesem Begriff schneller abstrahiert und zum sogenannten asymptotisch schneller übergeht. Also wenn Sie zwei Algorithmen A und B haben, dann ist nicht der schneller, der mal für gewisse Eingaben schneller ist, sondern schneller heißt bei uns einfach, dass er sozusagen für die Mehrzahl der Eingaben, also für unendlich viele Eingaben, bis auf endlich viele Eingaben, der schnellste ist. Also erster Begriff, schneller. Ne? A ist schneller als B, falls die Laufzeit immer kleiner gleich TB von N ist. Ne? Das haben wir in keinem der Situationen gehabt, hier bei den vier Algorithmen A, B, C, D, ne? Dass einer immer der schnellste war. Und deswegen der Begriff asymptotisch schneller, das heißt einfach, dass im Grenzwert, wenn Sie jetzt N wachsen lassen, dann können Sie praktisch einen Algorithmus identifizieren, der ab gewissen N immer besser ist als alle anderen. Ja, das heißt, der Limes TA von N, Laufzeit des Algorithmus A, durch die Laufzeit des Algorithmus B, wenn Sie N wachsen lassen, ne, dann geht der Term gegen Null. Ja, und das, so definieren Sie eben, analog definieren Sie auch den Speicherplatz. Ja, also Sie interessiert einfach nur die Laufzeit von Algorithmen und der Speicherplatz von Algorithmen für große N, für kleine interessierte Sie nicht. Und das kann man hier an dem Beispiel ganz deutlich sehen. Ne? Der Algorithmus A, der hatte die Laufzeit 100N plus 30 und der Algorithmus B hatte die Laufzeit 100N mal log N. Na, und grundsätzlich konnten wir sagen, keiner war immer schneller als der andere, deswegen funktioniert der Begriff schneller in seiner einfachen Form, der funktioniert nicht, um die Algorithmen irgendwie voneinander abzugrenzen und zu vergleichen, sondern der Begriff asymptotisch schneller, der gibt die Information. Also 100n plus 30 geteilt durch 100n mal log n ist für n gegen unendlich, geht dieser Quotient dort gegen 0. Und deswegen ist 100n plus 30 der Algorithmus A, also asymptotisch schneller als der Algorithmus B. Und unsere Aufgabe ist jetzt, und damit haben wir dann praktisch diese Abstraktionen, diese vier aufbauenden Abstraktionen abgeschlossen, eigentlich immer dieses asymptotisch schnellste Programm zu suchen. Na, kleine Eingaben interessieren uns nicht. Ne? Wie ist der qualitative Verlauf, wenn Sie prinzipiell n gegen unendlich gehen lassen? So, das waren unsere vier Abstraktionen. Ja, und mit dieser Information asymptotisch schneller können wir jetzt zur sogenannten Ordnung übergehen. Wir betrachten also jetzt nur noch qualitative Verläufe und abstrahieren von allen Konstanten und betrachten nur noch die Ordnung einer Funktion.